wenn Patienten zu, Anführungszeichen, brav sind. Wenn Patienten sich zu sehr an das halten, was wir Ärztinnen oder Ärztinnen empfehlen. Gerade wenn man sich zu sehr, zu streng, ohne Nachdenken an Empfehlungen von Ärzten hält, kann das ziemlich schief gehen. Ich habe in der letzten Woche zwei sehr ähnliche Geschichten erlebt und darum geht es in der heutigen Folge. Also darum, wann sollen Sie von Empfehlungen Ihrer Ärzte abweichen? Ist ein heikles Thema, aber ich versuche es trotzdem. Ja, herzlich willkommen wieder bei meinem Podcast. Ich bin Dr. Susanne Pusarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin, im Internet die Zuckertante, und ich betreue und behandle Menschen mit Diabetes seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem kommt es vor, dass ich eine Situation nicht richtig einschätze. Ganz egal, in welchem Beruf Sie arbeiten, sehr wahrscheinlich ist Ihnen so etwas auch schon passiert. Dass sich eine Aufgabe als leichter oder schwerer, länger oder kürzer erweist, als Sie ursprünglich gedacht haben. Dass ein Projekt anders verläuft, als Sie ursprünglich gedacht haben. Solche Dinge kommen vor. Im Bereich der Medizin ist es nicht ganz so einfach und wirklich schwierig wird's, wenn wir Ärztinnen oder Ärzten Menschen etwas empfehlen, zum Beispiel Insulindosierungen, und wenn dann Menschen manchmal sogar zu gut auf eine Therapieempfehlung reagieren. Wenn das jetzt alles für Sie verwirrend klingt, dann lade ich Sie ein, sich gleich einmal die erste von zwei sehr ähnlichen Geschichten anzuhören. Ich habe wieder mal eine E-Mail bekommen. Ich bekomme immer wieder E-Mails von Menschen, die gar nicht bei uns im Diabetes-Club sind, sondern die sich einfach so bei mir melden. Ich tue mir ein bisschen schwer, das zu beantworten, weil es kommt immer darauf an, dass ich aus diesen vielen Mails, die daherkommen, dasjenige aussuche, wo ich sage, ja, egal, auch wenn ich von den Menschen nie wieder was höre, das ist wichtig, das beantworte ich jetzt auf jeden Fall. Auf jedes E-Mail antworten kann ich leider schon lange nicht mehr. Dafür gibt es ja unter anderem unseren Diabetes-Club. Unsere Mitglieder haben natürlich Anrecht und Anspruch auf Antworten, aber das nur so nebenbei. Also ich erzähle Ihnen jetzt von einem E-Mail, das ich heute bekommen habe. Natürlich sind die handelnden Personen wie immer ziemlich verändert. Ich kann ja nicht Texte von jemandem hier vorlesen, wenn ich nicht vorher um Erlaubnis gefragt habe. Also da schreibt jemand, nennen wir ihn Martin, er schreibt Folgendes. Liebe Zuckertante, vielen Dank für alle Ihre Beiträge im Internet. Ich bin schon 88 Jahre alt und habe seit langem Diabetes. Seit knapp einem Jahr spritze ich Insulin. Ich spritze abends Tresiba und tagsüber vor den Mahlzeiten Novorapid. Mein Problem? Mein Blutzucker nachts sinkt sehr stark, ich messe mit Sensor, ich wache auf, spüre den tiefen Wert und nehme Traubenzucker und Hartkäse. Hartkäse. Darauf kommen wir dann später zurück. Was könnte ich vor dem Zu-Bett-Gehen noch essen, um die nächtlichen Tiefs zu verhindern? Noch einmal, die Frage in diesem Mail lautet wörtlich, was könnte ich vor dem Zu-Bett-Gehen noch essen, um die nächtlichen Tiefwerte zu verhindern. Sehen Sie, wenn Sie sich ein bisschen mit Insulin auskennen, dann klingeln bei Ihnen jetzt alle Alarmglocken. Wir haben hier einen Menschen, der sagt, er ist 88 Jahre alt und er erzählt uns in einem Aufwasch, dass die Zuckerwerte in der Nacht tief gehen, dass der Sensor ihn aufweckt und dass er die tiefen Werte spürt. Übrigens, auch wenn er die tiefen Werte nicht spüren würde, wäre das gar nicht gut. Ein 88-Jähriger, der mit einer Unterzuckerung aufwacht, das wollen wir nicht haben. Das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Keine Einstellung dieser Welt ist es wert, dass der arme alte Herr auf der Suche nach irgendetwas Süßem, nach Traubenzucker aufsteht, herumtapst in seiner Wohnung, vielleicht schon ein bisschen zittrig ist, vielleicht ein bisschen schwitzt, Menschen, die beim Hypo an den Handflächen schwitzen, schwitzen manchmal auch an den Fußsohlen ganz schlecht. Ausrutschen, stürzen, schlimme Verletzungen, Oberschenkelhalsbruch. Das alles geistert sofort in unseren Köpfen herum. Und da ist jemand, der sagt, dass er erst seit kurzem Insulin spritzt und dieser Mensch ist 88 Jahre alt. Da müssen die Regeln der Einstellung nicht mehr so tief sein. Da ist Sicherheit das Allerwichtigste. Und er fragt mich jetzt nicht, wie die Therapie verändert werden sollte, sondern er fragt mich, was er tun kann, damit er nicht tiefe Werte kriegt. Und da muss man natürlich als Antwort sofort sagen, ja, um Himmels Willen, Sie sollen so tiefe Werte gar nicht erst bekommen. Sowas soll nicht passieren. Und ich höre ja schon direkt die Antwort, ja, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll so und so viel spritzen. Jo, eh. Manchmal ist es halt so, dass gerade Insulin stärker wirkt, als es die Ärztin oder der Arzt erwartet haben. Und wenn Insulin zu stark wirkt, dann gibt es Unterzuckerungen. Das ist ein ehernes, ein eisernes Gesetz. Wenn Menschen zu tiefe Zuckerwerte haben, dann haben sie in diesem Augenblick zu viel wirksames Insulin im Blut. Punkt. Wenn Menschen Unterzuckerungen haben, wenn Menschen zu tiefe Zuckerwerte haben, dann ist jetzt zu viel Insulin im Blut. Was würden wir diesen Herrn also fragen? Als erstes würden wir ihn fragen, wann kommen denn diese tiefen Werte in der Nacht? Kommen die innerhalb von 4 bis 5 Stunden nach der letzten Insulinspritze, also nach dem Abendessen, oder kommen die vielleicht nach Mitternacht erst, also zu einem Zeitpunkt, wo das letzte Essen und die letzte Insulinspritze schon mehr als 4 bis 5 Stunden her ist? Warum fragen wir das? Na, weil wir wissen möchten, welches Insulin verantwortlich ist an dem zu tiefen Wert in der Nacht. Und ehrlich gesagt, sowas frage ich dann nur zur Sicherheit. Denn so wie dieses ganze Mail klingt, klingt das nicht danach, dass die Unterzuckerung 2-3 Stunden nach dem Essen ist, sonst hätte er das sicherlich geschrieben. Es klingt deutlich danach, dass diese Unterzuckerung erst in der 2. Nachthälfte passiert. Das weiß ich jetzt natürlich nicht zugegeben, das rate ich jetzt, aber meistens liege ich mit sowas richtig. Und das liegt ein bisschen an meiner Erfahrung. Also, wir nehmen nun einmal an, dass ich den Herrn vor mir habe. Ich frage ihn also, ja, wann treten denn diese tiefen Werte auf? Wie spät ist es denn da typischerweise? Und ich erwarte, dass er sagt, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, irgendetwas deutlich nach Mitternacht, so dass wir mal ausschließen können, dass das irgendetwas mit dem Insulin zu tun hat, das er vor dem Abendessen spritzt. Denn er spritzt schnell wirksames Insulin vor dem Abendessen, und dessen Wirkung ist nach 4, höchstens 5 Stunden ratzfatz weg. Das heißt, wenn dieser Herr später als 4 bis 5 Stunden nach dem Abendessen Unterzuckerungen hat, dann ist bitte nicht er schuld und auch nicht irgendetwas, was er getan oder nicht getan hat, sondern verdammt nochmal, dann hat er einfach jetzt in der Nacht zu viel Insulinwirkung. Und da wir das schnelle Insulin als Übeltäter schon ausgeschlossen haben, bleibt nur das langwirksame Insulin übrig. Und von daher ist die Empfehlung ganz klar. Er sollte selbst entscheiden, weniger vom langwirksamen Insulin zu spritzen. Er sollte nicht schon vorher mit mehr Kohlenhydraten dagegen anessen, damit er in der Nacht keine Unterzuckerung bekommt. So etwas dient höchstens zum Überbrücken von 2-3 Nächten, bevor er einen Termin beim Arzt hat. Aber ehrlich, wenn Hypos in der Nacht auftreten, dann kann und darf jemand, der Insulin spritzt, natürlich das Langzeitinsulin um 5-10% reduzieren. Sprich, wenn er angenommen 20 Einheiten vor dem Abend, also spritzt als Langzeitinsulin, dann halt vielleicht auf 18 zurück, schauen, ob die Hypos wieder auftreten. Und ja, natürlich sich um einen Termin beim Arzt bemühen, ja, natürlich sich das vom Arzt, von der Ärztin erklären und absegnen lassen, aber doch um Himmels Willen nicht weitere Unterzuckerungen zu riskieren. Da muss man auch einmal selbst die Verantwortung nehmen. Es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn das passiert. Es zeigt ja nur, dass dieser Mensch weniger Insulin braucht und es ist doch eigentlich was Gutes. Das heißt ja, dass seine eigene Insulinproduktion ein bisschen besser ist als gedacht. Und das klingt immer so lächerlich, wenn man sagt, vom Langzeitinsulin 2 Einheiten weniger spritzen pro 24 Stunden. Aber stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Insulindosis um 2 Einheiten jeden Tag reduzieren. Nach einem Jahr sind das über 700 Einheiten. Mehr als 2 Insulinpens, die Sie sich erspart haben. Also, was soll's? In so einem Fall bitte, bitte selbst reagieren. Natürlich ist immer die Frage, wo ist die Grenze von ich mache etwas anders, als der Arzt gesagt hat. Und da gibt's halt ganz verschiedene Menschen. Ich kenne viele, die machen genau das Gegenteil. Denen empfiehlt man irgendetwas und sie machen dann ganz was anderes. Manchmal aus guten Gründen, manchmal aber auch so tralitrala, ein bisschen ins Blitzblaue hinein. Und dann gibt's noch die dritte Gruppe, und das ist dann oft tragisch, nämlich Menschen, die denken, es hat noch nie funktioniert. Alles, was mir Ärzte sagen, alles, was Ärzte zu mir sagen, das endet immer damit, dass alles noch schlechter wird. Offensichtlich bin ich anders als die anderen Menschen, bei mir funktioniert nichts. Sowas macht mich immer traurig, wenn ich es höre, denn meistens liegt dem zugrunde, dass die Basics fehlen, dass die ganz einfachen, grundlegenden Tatsachen über Zuckerstoffwechsel, Wirkweise des Insulins, Insulinempfindlichkeit des Körpers nie erfahren, nie gelernt, nie gelehrt wurden. Und wenn man nicht weiß, warum Insulin mal anscheinend stärker, mal anscheinend schwächer wirkt, wenn man nicht weiß, wie sich's mit den Insulinrezeptoren auf der Zelloberfläche verhält, da muss man gar nicht diese komplizierten Wörter verwenden, um das zu erklären, wenn man das alles nie gehört hat, dann kommt man recht schnell in einen Strudel von Gedanken hinein und zu der Überzeugung, bei mir ist alles anders. Das würde für unsere heutige Podcast-Folge viel zu weit führen. Ich spüre aber gerade, dass das ein wichtiges Thema ist und vielleicht traue ich mich einmal drüber, dazu eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber das wird dann noch komplizierter als das, was ich heute mache, wo ich mich ohnehin schon aus dem Fenster lehne, wenn ich Menschen empfehle, die Insulindosierungen selber zu verändern. Wenn der alte Herr zum Beispiel sagen würde, diese Unterzuckerungen, ja, die treten immer dann auf, wenn ich keinen Appetit abends habe und nur eine Schüssel Salat esse, dann wäre die Empfehlung entweder, wenn Sie schnelles Insulin zum Abendessen spritzen, dann müssen Sie Kohlenhydrate dazu essen, ein Weckerl, 2 Stück Brot oder ein Dessert, was auch immer. Oder Sie müssen zu diesem Abendessen entsprechend wenig Insulin spritzen und das muss man mit ihm dann besprechen. Aber Sie sehen schon, gerade bei einer Insulintherapie ein bisschen logisch mitdenken ist schon gefragt. Und das bringt mich jetzt zu meiner zweiten Geschichte. Ich habe in der letzten Woche Kontakt gehabt mit einer Gruppe von Diabetikern, die miteinander Urlaub gemacht haben. Und da war eine dabei, eine erfahrene Diabetikerin, Diabetes seit vielen, vielen Jahren, der immer mit Tabletten gut eingestellt war. Und diese Dame spritzt nun abendliches Insulin. Und sie erzählt mir, dass sie, weil es so schrecklich heiß ist, so gut wie keine Bewegung gemacht hat. Sie hat genug damit zu tun gehabt, sich mit der Gruppe auseinanderzusetzen. Sie hat es genossen, aber so richtig sportlich war sie nicht. Im Großen und Ganzen ist sie im Umkreis des sehr hübschen Hotels geblieben. Und diese Dame spritzt nun seit relativ kurzer Zeit, seit knapp vor diesem Urlaub, abendliches Insulin. Und sie misst sich den Nüchternzucker. Und dann erzählt sie mir, ja, also wenn es jetzt kühler wird, dann wird sie mehr Bewegung machen. Sie war auch schon einmal schwimmen, war sehr schön und jetzt wird sie mehr Bewegung machen und jetzt hat sie auch zu sich und zur Ruhe gefunden und wird mehr spazieren gehen und so weiter. No, ich freue mich mit ihr. Dann frage ich nach den Zuckerwerten und was höre ich? Ja, der Nüchternzucker war vor der Insulintherapie viel zu hoch. 150, 180, oft auch höher. Ja klar, das war der Grund, dass sie abends Insulin dazu bekommen hat, um die Bauchspeicheldrüse über Nacht zu unterstützen, um einen besseren Nüchternzucker zu haben. Und schon in den ersten Tagen mit dem abendlichen Insulin waren die Nüchternzucker deutlich besser, um die 120, 130. Alles gut. Denkt man sich, ihr wunderbar, passt. Und dann sagt sie, aber heute in der Früh war das komisch, da hatte ich nur 84. Ich schnapp nach Luft und denke mir natürlich Folgendes. 84, das ist keine Katastrophe. Im Grunde ist das ein sehr guter Wert. Das ist ein nüchtern Zucker, wie ihn Menschen ohne Diabetes haben. Und jetzt kommt das große Aber. Diese Dame hat vor, in der nächsten Zeit mehr Bewegung zu machen. Und wenn man sich's genau angehört hat, hat man auch gehört, seit sie auf diesem Urlaub war, wo es halt auch besonders diabetesgerechtes Essen gegeben hat, Entspannung, einen netten Kreis, nettes Geplaudere, Fröhlichkeit, seit sie da ist, werden die Zuckerwerte langsam tiefer, sinken langsam ab, 150, 142, 136 und so weiter. Und dann geht eben der Sprung runter an 84. Was sagt uns das? Auch da, auf jeden Fall jetzt schon das abendliche Insulin eine Spur reduzieren. Sie hat weniger als 10 Einheiten gespritzt, also wenn sie um 10% reduziert, dann heißt das also um eine Einheit weniger. Einfach, damit es nicht noch tiefer geht. Damit sie nicht mit einem Hyper aufwacht, mit einer Unterzuckerung. Denn wenn es jetzt kühler wird die nächsten Tage und sie mit ihren Freundinnen jetzt beginnt, mehr spazieren zu gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr zu schwimmen, dann tut ja die Bewegung noch das Ihrige dazu. Und da ist die Gefahr riesengroß, dass es zu einer Unterzuckerung kommt. Und wenn ich schon sehe, dass die Werte runtergehen und dass es sogar einen recht deutlichen Abfall am letzten Tag gab auf 84, ja dann gleich einmal weniger spritzen, nicht darauf warten, bis der Hypo in der Nacht kommt. Die Geschichte geht aber noch weiter. Ich habe sie dann gebeten, dass sie um eine Einheit weniger spritzt, habe auch angeboten, dass ich ihr eine Art Arztbrief schreibe, damit sie was hat zum Herzeigen an der Stelle, wo sie betreut wird, falls sie da irgendwie Sorge hat, wenn sie selber herumschraubt an den Insulindosierungen, denn sie hat mich immer noch ziemlich ungläubig angeschaut. Ja, und dann hat sie am nächsten Abend weniger gespritzt. Ich habe auch dort übernachtet. Ich habe einen Vortrag gehalten am Abend und bin nicht mehr zurückgefahren nach Steyr, sondern habe dort übernachtet. Und am nächsten Tag in der Früh sage ich, na, und wie war der Nüchternzucker heute? Ach, weißt du, wir sind dann schon losgegangen zu diesem Waldfrühstück. Ich habe nicht gemessen. Leute, ja, sie war im Stress. Ja, sie ist zu spät aufgewacht. Wie lang dauert Zuckermessen wirklich? 20 Sekunden, 30, gerade nach einer Insulinänderung wäre es halt schon schlau gewesen zu messen. Ich weiß, wir machen alle wieder mal solche Hoppalas und es ist halt schwierig, den Mittelweg zu finden zwischen sich zu wenig und sich zu viel kümmern. Zwischen einer gewissen Lässigkeit, die durchaus angebracht ist, und einer Wurstigkeit, wie wir in Österreich sagen, also einem Schleifen lassen. Der Grat ist ein schmaler. Was ich damit sagen will, auch in der Situation, sie ist eigentlich eine sehr gut informierte Diabetikerin. Sie weiß ganz genau, dass gesundes Essen, Entspannung und vor allem mehr Bewegung dazu führen wird, dass die Zuckerwerte weiter runtergehen. Und daher ist der Schluss ja naheliegend, dann spritze ich ein bisschen weniger Insulin. Und so wie auch andere Geschichten, die ich schon erlebt habe, war es auch bei ihr, dass ich an ihrer Reaktion gemerkt habe, dass ihr das irgendwie nicht recht war. Einerseits wahrscheinlich die Sorge, dass die behandelten Ärzte damit nicht einverstanden sind, das kann ich verstehen. Aber andererseits merke ich auch manchmal bei solchen Geschichten, dass Menschen meinen, dass irgendwas an der Therapie falsch ist, wenn die Werte zu tief werden. Ich sage dann immer, naja, die sind ja eigentlich nur zu gut geworden und die zeigen ja eigentlich nur, dass ihr Körper gut funktioniert und gar nicht so viel Insulin braucht, sondern dass es mit ein bisschen weniger auch geht. Und das ist doch bitte ein Grund zur Freude. Ich hatte sogar vor 2 Wochen, glaube ich, in der Ordination eine Geschichte, wo mir jemand erzählt hat, mit Stolz, ja, ich habe 8 Kilo abgenommen und mit großem Ärger und stellen Sie sich vor, jetzt wird mein Zucker zu tief. Auch da. 8 Kilo Gewicht weniger, ja natürlich braucht man dann weniger Insulin, weil einfach viel weniger Zellen da sind, die zu versorgen sind und auch mit 8 Kilo weniger sich die meisten Leute halt ein bisschen mehr bewegen. Auch das sollte Anlass zur Freude sein, wenn es mit weniger auch geht. Und bevor man Unterzuckerungen riskiert, ist es immer schlau, auch einmal die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, ja, die Ambulanz hat mir so und so viele Einheiten empfohlen. Meine Werte gehen zu tief, ich spritze um 10% weniger. Ich glaube, kein Arzt wird da böse sein, vor allem nicht, wenn man es erklären kann. Natürlich sollen Sie immer das Gespräch mit dem Arzt suchen. Das, was ich hier in dem Podcast erzähle, das sind Geschichten. Das sind Geschichten, wie es gehen kann. Das muss auf Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nicht zutreffen. In meinem Podcast gibt es nie Therapieempfehlungen. Das darf ich natürlich nicht, rein rechtlich gesehen. Das kann ich aber auch nicht, weil mir ja inzwischen mehrere tausend Menschen zuhören. Übrigens danke dafür. Herzlichen, herzlichen Dank. Und ich kenne Sie ja nicht. Jede Geschichte ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Diabetesdauer ist anders, jeder Körper reagiert anders. Nehmen Sie meine Geschichten bitte als Anstoß zum Nachdenken und nie als direkte Handlungsaufforderung. Und natürlich empfehle ich Ihnen hier keine Behandlungen oder Therapien. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, nur so übrigens, ich sage das sonst nie, ich weiß, ich sollte das sagen, aber das vergesse ich immer. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie können ihn bewerten, Sie können ihn abonnieren, Sie können Sternchen vergeben. Und das Wertvollste ist natürlich, wenn Sie bei Apple Podcasts zum Beispiel ein, zwei Sätze reinschreiben, was Ihnen gefällt oder auch nicht gefällt. Denn damit helfen Sie nicht mir, ich habe finanziell nichts davon, sondern je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass mein Podcast Menschen gezeigt wird, die in das Suchfeld bei der Podcast-App Diabetes reintipseln. Und ich freue mich einfach, wenn die Arbeit, die ich in den Podcast stecke, möglichst viele Menschen erreicht. Noch einmal, ich kriege kein Geld dafür. Podcasts sind zum Glück werbefrei. Mein Podcast wird auch nie Werbung akzeptieren. In meinem ganzen Zucker-Tanten-Projekt steckt kein fremdes Geld, also keine Förderung. Ich habe keine Verträge für die Zuckertante mit irgendwelchen Pharmafirmen. Die Zuckertante, das bin ich, das ist mein Hobby, ich mache alles selbst. Deshalb holpert es auch an manchen Stellen, weil es ziemlich viel ist für ein Einfrau-Projekt. Aber Sie können sicher sein, bei mir gibt es ungefiltert meine Gedanken. Und wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie jetzt wirklich bis zum Schluss zugehört haben, und nur dann hören Sie das, wenn Sie bis zum Schluss zugehört haben. Wenn Sie ein bisschen mithelfen wollen, bitte Podcast bewerten, eventuell abonnieren. Denn das merkt YouTube, das bemerken die Podcast-Apps. Und dann wird mein Podcast mehr Menschen gezeigt. Und darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sommer. Und vielleicht ist es auch bei Ihnen so, dass mit der Entspannung weniger Stress, genießen von schönem, warmen, nicht zu heißem Wetter, bisschen mehr Bewegung, dass damit auch Ihre Zuckerwerte besser werden. Und damit komme ich schon zu meinem Abschlussgruß. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.